Wir lesen weiter im Petrusbrief, jetzt die Verse 9 nochmal, den zweiten Teil bis 17 aus dem zweiten Kapitel. Vorher, am Anfang des zweiten Kapitels, haben wir ja gelesen, dass viele falsche Propheten auftreten werden und Lehrer und das Erschreckliche sogar aus eurer Mitte. Das heißt, aus dem Kreis derer, die sich Christen nennen und gläubig sind. Da werden falsche Lehrer aufstehen und werden Lehren, die neben eingeschlichen oder eingeführt werden, ausbreiten. Darauf ist sehr zu achten, dass man diesem nicht anheimfällt. Aber der Herr wird alle Ungerechtigkeiten schlussendlich richten. Und da heißt es hier in Vers 9b, ich lese mal den ganzen Vers, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen, die Ungerechten aber zu behalten zum Tage des Gerichtes, sie zu peinigen. Allermeist aber die, so der Wandel nach dem Fleisch in der unreinen Lust und die Herrschaft verachten, frech, eigensinnig, nicht erzittern, die Majestäten zu lästern, so doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein lästerlich Urteil wider sie fällen vor dem Herrn. Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden, lästern, davon sie nichts wissen und werden in ihrem verderblichen Wesen umkommen und den Lohn der Ungerechtigkeit davonbringen. Sie achten für Wollust das zeitliche Wohlleben. Sie sind Schandflecken und Laster. Sie prangen von euren Almosen, prassen mit dem euren, haben Augen voll Ehebruchs, lassen sich die Sünde nicht wehren, locken an sich die leichtfertigen Seelen, haben ein Herz durchtrieben mit Geiz, verfluchte Leute. Sie haben verlassen den richtigen Weg und gehen irre und folgen nach dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, welcher liebte den Lohn der Ungerechtigkeit, hatte aber eine Strafe seiner Übertretung. Das stumme, lastbare Tier redete mit Menschenstimme und wehrte des Propheten Torheit. Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken vom Windwirbel umgetrieben, welchen behalten ist eine dunkle Finsternis in Ewigkeit. Also nicht nur falsche Lehrer, falsche Propheten machen sich zunehmend auf in den letzten Tagen, von denen Petrus spricht, sondern auch ein Mischmasch von Gemeindebildung, örtlicher Gemeindebildung, Sohne und solche. Wir sagen ja manchmal Christen ohne Christus. Sie nennen sich Christen, sind aber keine Christen. Sie fragen nicht nach dem Willen Christi, sondern sie nutzen einfach nur die angenehme Atmosphäre unter den Gläubigen. Ich dachte sogleich daran, was nach der Speisung der 5000 der Herr zu den Menschen sagte, die ihn aufsuchten. Sie fuhren nach Tiberias, da fanden sie ihn nicht. Dann kamen sie nach Kapernaum und fanden ihn dort. Und dann fragten sie ja, wie bist du hierher gekommen? Und er sagte ihnen auf den Kopf zu, ihr habt mich nicht gesucht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Mit anderen Worten, weil ihr mir nachfolgen wollt, sondern weil ihr satt geworden seid vom Brot. Ihr habt gegessen, jetzt wollt ihr weiter essen, weil es beim Herrn so schön ist. Da kriegt man alles umsonst. Ja, das war diese Rede. Und dann sagt Jesus, wird Speise, die dort in Ewigkeit bleibt. Das ist der Tenor. Es geht nicht um die leibliche Speise, aber Petrus macht ganz deutlich, und an anderen Stellen steht es auch, dass viele in den etablierten örtlichen Gemeinden nur deswegen dabei sind, weil sie sich wohlfühlen, getragen werden, mitleben können, mitgenießen können, gar nicht so schnell ausgeschimpft werden, weil ja die Gläubigen doch barmherzig sein müssen. Nicht, sie dulden vieles, ja, und reden dann nicht so scharf wie die Welt. Die Welt, die schmeißt schnell jemand raus und sagt, wenn du hier nicht spurst, dann bist du hier nicht mehr zu Hause. Aber bei der Gemeinde Jesus das nicht. Und da ist die Gelegenheit, irgendwie mitzuleben. und darüber hinaus sogar noch etwas zu werden und groß darin zu sein, den Ton anzugeben. Alles steht in der Bibel. Und das nimmt zu, das war schon immer so, aber das nimmt auch zu. Die dem ewigen Gericht anheimfallen, sind also die, die auch fleischlich gesinnt sind, die nie die Führung unter dem Heiligen Geist zugelassen haben, die eigensinnig sind und das zeitliche Wohlleben mitten unter den Christen suchen und genießen und für das Hohe im Leben, für das Wichtige achten. Wohl bemerkt, es handelt sich ja hierbei nicht um solche, die sagen, es gibt keinen Gott, es gibt Jesus nicht, sondern es handelt sich um diese, die den Schein haben eines gottseligen Wesens durch ihr religiöses Wesen. Sie reden religiös, aber die Kraft des Heiligen Geistes, der sie umändern würde, das nehmen sie nicht an. So steht es auch in 2. Timotheus 3, Vers 5. Es handelt sich um religiöse Leute, die sind überall zu Hause, in jeder Gemeinde sind sie zu Hause, die die Kraft des Heiligen Geistes nicht zulassen, weil nämlich der Heilige Geist, der Menschen wiedergeboren lässt, den Menschen verändert und seine Gesinnung nur auf den Geber des Geistes des neuen Lebens richtet. Aber sie wollen ja ihre Gesinnung auf das Irdische richten, auf das Wohlleben. Deswegen legen sie nur einen Schein des Christentums an den Tag, aber die Kraft eines Christen durch den Heiligen Geist haben sie nicht. Ob es nun falsche oder abtrünnige Lehrer, Hirten sind oder einzelne Gläubige, die unter dem Deckmantel des Christentums nur ein angenehmes fleischliches Leben führen wollen und dass sie vielleicht noch von den Almosen der Barmherzigkeit der Kinder Gottes leben wollen, diese sollen wissen, dass ihr Herz Gott offenbar ist. Gott kennt ihr Herz. Er sieht das ganz genau. Vor ihm können sie sich nicht verstecken, aber in der Gemeinde können sie sich oft verstecken. In diesen Beispielen, die Jesus gegeben hat in Matthäus 13, kommt das ja auch zum Tragen. Auf ein und demselben Feld wächst Unkraut und Weizen. Auf demselben Acker. Wenn beides klein ist, gerade mal so aus der Erde gekommen ist, kann man den Unterschied noch nicht sehen. Wenn es größer wird, dann macht sich manchmal der Unterschied schon bereit. Und dann heißt es hier in Matthäus 13, dass sie dann sagen, ja, willst du denn, Herr, dass wir hingehen und sie ausjäten? Nein, tut das nicht. Lasst es weiter wachsen. Lasst es weiter wachsen. Aber es kommt die Zeit, wo wir das Unkraut sammeln werden und rausnehmen werden. Und es wird ins Feuer kommen. Es ist noch dabei. Weizen und Unkraut wächst zusammen. Und das nimmt auch in der Endzeit zu. Das Unkraut will überhand nehmen und will den Weizen überwuchern. Die menschliche Ader in den christlichen Gemeinden gewinnt immer mehr die Oberhand. Wohlfühl-Evangelium. Es muss alles nach dem Körper gehen. Alles nach dem, was man versteht und was man liebt, was einen Freude macht, was Spaß macht. Das muss alles gehen. Und das andere, was ruft zur Veränderung des Körpers, zur Veränderung des Lebens, zur Veränderung überhaupt der Gesinnung, das ist unangenehm, das wird immer mehr beiseite geschoben. Das kommt im größeren Maße noch auf uns zu. Wir sollen bedenken, dass so wie eine Ehe, wie es in der Schrift heißt, Mann und Frau, Eheleute, ein Fleisch werden, und hier verstehen wir auch, was der Jesus Matthäus 19 sagt, ein Fleisch kann man nicht wieder kaputt machen und trennen. Soll nicht getrennt werden, die sind ja eins. Da mache ich die Einheit kaputt, wenn ich sie trenne. Aber so soll auch der Gläubige mit seinem Erlöser in Christus ein Geist sein. Nicht trennen. 1. Korinther 6, 17 und 18. Ein Geist mit Christus. Und wir haben gelesen, dass da viele sind, die dieses Ein Geist sein wollen, nicht annehmen. sondern sie klinken sich aus. Sie wollen mitleben äußerlich, aber nicht mit Christus. Petrus warnt also vor solchen Scheinchristen, die einfach nur nach ihrem Sinn und ihren Wünschen leben und andere sogar damit ausnutzen wollen. Ausnutzen wollen. An Timotheus oder am Ende auch des Thessalonicher Briefes schrieb der Apostel Paulus ja und sagt, passt auf, unter euch sind etliche, die Vorwitz treiben. Die arbeiten nichts, sie liegen euch auf der Tasche, weil sie das bequem finden. Und da achtet eben drauf, dass das nicht geschieht, dass sie nicht diesbezüglich zum Zuge kommen. Da heißt es hier in 2. Thessalonicher 3, ich lese das mal. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi, dass ihr euch entzieht von jedem Bruder, der da unordentlich wandelt und nicht nach der Satzung, die ihr von uns empfangen habt. Und es heißt dann etwas tiefer, Vers 11, denn wir hören, dass etliche unter euch wandeln unordentlich und sie arbeiten nichts, sondern sie treiben Vorwitz, sind aber dabei. Solchen gebieten wir und ermahnen sie durch unseren Herrn Jesus Christus, dass sie mit stillem Wesen arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Eine klare Ansage. Aber das ist überall der Fall. Wir kennen das auch bei uns in der örtlichen Gemeinde. Da kommen ja manche Leute, die wollen Geld oder irgendwie etwas anders und die kommen auch mal zum Gottesdienst, damit sie den Anschluss finden und aus der Barmherzigkeit der Gemeinde etwas bekommen. Ja, und wenn wir das dann natürlich durchschauen und ihnen auf den Kopf zusagen, dann kommen sie nicht mehr. Kommen sie nicht mehr, ja? Aber das gibt es überall. Und manche können das sogar in die Länge ziehen und wollen sogar Prioritäten in den örtlichen Gemeinden setzen. Ja, sie wollen auch mitbestimmen. Petrus sagt, achtet darauf und lasst euch also nicht davon beeinflussen. In Epheser 4, Vers 22 heißt es ja im Blick auf den fleischlichen Menschen immer wieder, legt ab und dann wird einiges aufgezählt, was wirklich abgelegt werden soll. Auch im Brief an die Kolosser, Kolosser 3, 8 bis 10, immer wieder, legt ab, die Veränderung eines gläubigen Menschen ist äußerst wichtig. Er kann nicht so bleiben, wie er war, als er sich bekehrte, sondern seit der Bekehrung, der Wiedergeburt, muss eine kontinuierliche Umwandlung stattfinden, dass das alte Wesen, was man früher so natürlich hatte und gemacht hat, nicht mehr zum Zuge kommt. Hebräer 12, Vers 1, lasst uns ablegen, wiederum, die Sünde, die uns immer anklebt und träge macht. Und das wollen die Nebeneingeschlichenen nicht. Sie wollen nicht ablegen. Jakobus 1, 21 sagt auch, so legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist. Welches kann eure Seelen selig machen? Wer dem Gebot zur Heiligung nicht nachkommt, so wie es in 1. Thessalonicher 4 steht, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wer diesem Gebot nicht nachkommt, zeigt durch seine Gleichgültigkeit, dass er den Erlöser nicht wirksam in seinem Leben haben möchte, sondern nur den Namen trägt. Wir haben ja auch in unseren öffentlichen Kirchen mehr Humanismus als Christentum. Es wird mehr Sozialarbeit betrieben, als das Evangelium zu verkündigen. Man kümmert sich mehr darum, dass ein Zebrastreifen vielleicht über die Straße geführt wird, als dass man Menschen zur Buße ruft und zur Bekehrung. Wir merken, wie das immer mehr entgleitet, ja? Aber die Heiligung ist geboten. Der Herr selber will sie in unserem Leben suchen und finden. Er ist ja derjenige, der dieses Werk dann tut, wenn wir es auch zulassen. In Hebräer 12, Vers 14, da passt dieses Wort mit hinein, was wir vielleicht auch schon oft gelesen haben, wird ja gesagt, jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Die Heiligung ist zunächst diese Heiligung, die Jesus durch Golgatha für uns vollbracht hat. Er hat sich heiligen lassen für uns, aber er will nun seine Heiligung auch uns übertragen, dass wir in seiner Heiligung leben. Und wo diese Heiligung nicht Raum greifen kann, ist auch kein ewiges Leben in der Herrlichkeit Gottes vorhanden. Petrus sagt, viele werden dabei sein unter euch, die das so handhaben. Sie sind unaufrichtige Menschen. Sie sind eigensinnig in ihren Worten und eigensinnig auch der Obrigkeit gegenüber. Sie lästern alles. Sie beurteilen alles und verurteilen alles. Durch ihr Widersetzen der Obrigkeit gegenüber widersetzen sie sich ja dem Worte des Herrn. Sie wollen ihre eigene Freiheit proklamieren, aber das ist nicht die Freiheit eines Kindes Gottes. Die Freiheit eines Kindes Gottes ist, sich untertan zu machen. In Römer 13 steht Folgendes: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung. Die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen. Denn die Gewaltigen sind nicht den guten Werken, sondern den Bösen zu fürchten. Willst du dich nicht fürchten vor der Obrigkeit, dann tue Gutes, so wirst du Lob von ihr empfangen. Denn Gott hat jede Obrigkeit zu seiner Dienerin gemacht. Und da fiel mir ein, jetzt könnten wir einwenden, na ja, es gibt doch aber schlechte Obrigkeiten. Selbst Nebukadnezar gehörte zu der Obrigkeit, die Gott eingesetzt hat. Er nennt ihn im Propheten Jeremia, mein Knecht Nebukadnezar. Der hat einen Auftrag gekriegt, Jerusalem den Boden leicht zu machen. Mein Knecht Nebukadnezar. Er hat diese Obrigkeit zugelassen. Er hat sie für sich gebraucht und eingesetzt. Und alle in Jerusalem, die widerstrebten, wurden getötet. Wer aber freiwillig rausging und ließ sich nach Babel führen, der blieb am Leben. Das ist auch dieses Wort. Wenn ihr euch meiner Obrigkeit widersetzt, werdet ihr zuschanden. Aber wenn diese Obrigkeit, die ich euch verordne jetzt, wenn ihr euch dort beugt, bleibt ihr am Leben. Und so ist es auch passiert. So ist es auch geschehen. Darum sagt der Apostel Paulus ja in dem Brief an Timotheus, 1. Brief, 2. Kapitel 2 und 3, was ist die Aufgabe für Wiedergeborene? Und das tun eben die Nebeneingeschlichene nicht. Die fahren hoch her und lästern über alles, wo sie sich doch darunter beugen sollten. Wir lesen dann in 1. Timotheus 2, Vers 2, ihr sollt beten für alle Könige, für alle Obrigkeit, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland. Das sollen wir tun, auch im Blick auf unsere Obrigkeit. Wir müssen ja nicht mit allem einverstanden sein, was sie sagen, aber wir dürfen für sie beten. Wir haben nicht die Aufgabe, auf die Barrikaden gegen sie zu steigen. Das machen die Weltkinder, das machen nicht die wiedergeborenen Kinder Gottes. Sie dienen ihrem Heiland, mitten im Chaos dienen sie ihm und beten für die Obrigkeit und segnen sie, damit auch sie erkennen, wem sie angehören sollten. Sogar die Engelwelt haben wir hier gelesen. Die wagten ja auch keine Lästerung gegen die Obrigkeiten und gegen die Obrigkeiten in der unsichtbaren Welt auszusprechen. Lesen wir mal zwei Stellen oder die eine Stelle in Judas, im Judasbrief, die macht es sehr deutlich. Im Judasbrief, da ging es ja um diesen Engel Michael, ja, der ja wirklich eine große Macht bekommen hat, der Kriegsengel Gottes. Und von dem heißt es dann hier, zum einen, diejenigen, die sich da nicht unterbeugen, unter der Obrigkeit Gottes, sie sind wie Träumer, diejenigen, die das Fleisch beflecken, die Herrschaft aber verachten und die Majestäten lästern. Michael aber, der Erzengel, da er mit dem Teufel stritt und mit ihm redete über den Leichnam des Mose, wagte er, das Urteil der Lästerung nicht zu fällen. Also Vollmacht hätte er gehabt. Ja, er hätte sagen, hätte ihn beschimpfen können und dergleichen. Er hat nur gesagt, der Herr strafe dich. Der Herr strafe dich. Judas, Vers 8 bis 10, ist ja nur ein Kapitel. Judas 8 bis 10. Ja, und so haben wir das ja auch im zweiten Petrusbrief gelesen, in Vers 11. So doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein lästerlich Urteil wider sie fällen vor dem Herrn. Aber die Nebeneingeschlichenen, die keinen Geist haben, nicht wiedergeboren sind, sie erheben sich und tun das und versuchen natürlich andere mitzuziehen, dass alle möglichst dagegen sind. Petrus mahnt, je mehr die Endzeit auf uns zukommt, desto mehr müssen wir wachsam sein, uns nicht in diesen Sog ziehen zu lassen. Ich habe das manchmal auch Gruppierungen gesagt, die einfach so auf die Straße gehen und anderen da ihre Sünden vorhalten wollen. Sag ich, das ist nicht eure Aufgabe. Stellten sich vors Rathaus und sagten dann, es ist Sünde, Abtreibung und so weiter. Das ist nicht die Aufgabe. Sie sollen für die Leute beten. Und wenn die zum Glauben kommen, dann treiben sie auch nicht mehr ab. So ist das Prinzip. Ansonsten sündigen sie weiter in irgendeiner Form. Hauptsache wir, die wir gläubig sind, tun das nicht. Dass wir nicht auf diesen Trend eingehen und sagen, das machen ja alle, das kann man ja heute so machen, das machen wir eben halt auch so. Wir planen einfach unsere Familie, haben wir ein Recht zu. Wir lassen nicht Gott planen, obwohl in der Bibel steht, Kinder sind eine Gabe Gottes. Er schenkt, was er will. Ja, Hauptsache wir machen das nicht so. Aber wir können uns nicht mit Plakaten vor ihn hinstellen, macht ihr das nicht so. Ja, dann sündigen sie eben was anderes und gehen wegen anderer Sünden verloren. Sie werden dadurch nicht gerettet, sondern wir laden sie nur ein, zu Jesus zu kommen und ihm zu glauben. Und dann ändert sich sowieso alles. Sie werden sogar bezeichnet, und das muss man auch hier lesen, wie wir es ja uns gesagt haben hier aus dem Petrusbrief, sie werden wie unvernünftige Tiere bezeichnet, die sich so bewegen, die da mitten in der Gemeinde sich Christen nennen, aber ohne Christus. Sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Sie lästern, davon sie eigentlich gar nichts wissen und werden in ihrem verderblichen Wesen umkommen. Warum steht hier, von dem sie eigentlich nichts wissen? Ja, wir wissen ja viel, aber wir wissen nicht, wie wir wissen sollen. Wir kennen doch die Hintergründe gar nicht. Wir kennen noch nicht mal die Hintergründe, warum auch ein Mitgläubiger gerade das gemacht hat, was er macht. Wir kennen die Motive nicht. Wir sehen bloß das Äußere. Aber vielleicht ist manches so auf dem Wege nötig, um wieder anderes Gute zu empfangen. Wir wissen nicht, was dahinter steckt. Deswegen, und trotzdem lästern diese das und sagen und regen sich gegen sie auf. Wir müssen alles dem Herrn anheimstellen. Er weiß das Verborgene und wir sollen einfach schlicht vor dem Herrn leben und auch die Heiligung annehmen. Wir sollen uns also von solchen Nebeneingeschlichenen weder beeinflussen lassen und uns auch ihnen nicht anpassen, sondern vielmehr Jesus Christus gehorchen in allem, was er sagt, in seinem Tun. Weiter zeichnen sich Scheinlehrer und Scheinchristen in dieser Form aus, dass sie, und das wurde hier nochmal deutlich gemacht, dass sie nur ein Tenor haben, nämlich trachten und sinnen nach leiblichem Wohlleben. Das ist alles. Mehr suchen sie in Wahrheit nicht. Ihre Gebete richten sich nur auf vermehrten persönlichen Reichtum und eben auf Gesundheit, Wohlleben in dieser Zeit. Ihre Gebete richten sich nicht auf die Offenbarung der Heiligkeit Gottes in ihrem Leben und in dieser Welt. Darum schrieb auch Johannes ganz deutlich in 1. Johannes 2, 15 bis 17, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn wer die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Das sind eindeutige Sätze, klare Sätze. Und wie schon zitiert, auch im Timotheusbrief, wenn ich da nochmal das 6. Kapitel lesen kann, Vers 9 bis 11, 1. Timotheusbrief, da wird ja davor gewarnt, dieses weltliche Wesen empfangen zu wollen oder zu beneiden und darauf sein Leben dann stützen zu wollen. Denn die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel törichte und schädliche Lüste, welche versenken die Menschen in Verderben und Verdammnis. Denn Geiz ist eine Wurzel allen Übels, das hat ja etliche gelüstet und sie sind vom Glauben irregegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. Du, Gottesmensch aber, fliehe solches. Jage nach der Gerechtigkeit, der Gottseligkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir merken diese Gegensätze, die auch Petrus hier anspricht. Auf die sollen geachtet werden, dass wir nicht verschmolzen werden mit der weltlichen Gesinnung. Bei allem Trachten nach dem Wohlleben in dieser Welt haben diese Scheinchristen auch ihre Gedanken und Sinne gar nicht in Zucht. Wie haben wir gelesen? Sie denken gerne an Ehebruch und sie wollen andere verführen. Das ist ihnen gar kein Problem. Und es ist erstaunlich, wie das auch in christlichen Kreisen manchmal zu sehen ist, wie man mit diesen heiligen Dingen umgeht. Man setzt sich einfach über das Wort Gottes hinweg. Ja, da lebt man einfach zusammen, weil man ja die Rente nicht verlieren will, die Witwenrente, das macht man einfach so. Oder man scheidet sich und heiratet wieder und so weiter und so fort. Man fragt gar nicht den Herrn, ob das in seinem Sinne ist. Man tut es einfach. Und das ist nicht in Ordnung. Wir stehen immer als Wiedergeborene vor dem Herrn. In 2. Timotheus 3 haben wir gelesen, was dort alles geschieht bei denen, die den Geist verleugnen, die Kraft des Geistes, da steht am Ende, solche meide. Aber es ist nicht immer leicht, sie gleich zu erkennen. Wir, die wir Jesus allein folgen wollen, ihn lieben und auf seine Erscheinung warten, sollen uns von seinem Wort bestimmen lassen. Denn wir haben desto fester das prophetische Wort, so haben wir es ja gelesen, das prophetische Wort. Und das soll uns lenken und leiten. Nicht die Emotion, nicht die schlechten Vorbilder, nicht das durch das Unkraut, was neben dem Weizen aufwächst, sondern durch das Wort des Herrn. An die Philipper schrieb der Apostel Paulus im 2. Brief in den Versen 12, bis 16 folgendes. Meine Liebsten, wie ihr alle Zeit seid gehorsam gewesen, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch nun vielmehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, auf dass ihr seid ohne Tadel und lauter und Gotteskinder, unsträflich mitten unter dem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheint als Lichter in der Welt. Damit, dass ihr haltet an dem Wort des Lebens. Das ist das Geheimnis. Die Leuchtkraft kommt daher im Leben eines wiedergeborenen Kindes, wenn es sich hält an Gottes Wort. Dann geht ein Leuchten davon aus, eine andere Lebensführung, die gesehen wird, die beobachtet wird und die vielleicht sogar beneidet wird und hinterfragt wird, wie kommst du dazu? Das ist das Licht, was wir in die Welt tragen sollen. Dass ihr haltet am Wort des Lebens. Das Beispiel des Verhaltens der religiösen und ungerechten Menschen soll aus uns nicht solche Gleichen machen und soll uns aber auch nicht erschrecken. Und wir sollen nicht im Lauf der Nachfolge Jesu dadurch aufgehalten werden, sondern wir sollen vielmehr den tieferen Wunsch hegen, in der Absonderung von der Welt zu leben und das Licht des Evangeliums in unserem Herzen leuchten zu lassen. Es wird ja vom Abfall geredet. Abfall in der letzten Zeit ganz besonders. Was ist denn der Abfall? Der Abfall ist die Offenbarung derer, die nie am Leibe Christi waren, aber die immer dabei waren. Die Scheinchristen, die die Kraft des Heiligen Geistes verleugneten, warten aber immer dabei. Die werden abfallen. So wie es der Herr Jesus ja auch Matthäus 13 sagte, das ist das, wo das gute Korn unter das steinige, felsige gesät worden ist. Die haben keine Wurzel. Das heißt also, sie sind nie richtig gewurzelt im Herrn, im Evangelium. Und sie machen immer mit, solange es gut geht in der Gemeinde. Aber wenn es schwierig wird und Verfolgung kommt, dann lassen sie die andere Herde allein. Dann wird offenbar, das ist der Abfall in dieser Zeit. Da machen wir nicht mehr mit. Weil wir auch gar nicht mitmachen können. Weil, sagen sie sich dann, wir haben das Potenzial nicht und wollen es auch nicht haben. Sie fallen dann ab. Sie haben keine Glaubenswurzeln und sie sind auch nicht bereit, Anfechtung um des Glaubens willen zu erdulden, unbequemes Leben in der Nachfolge Jesu auf sich zu nehmen. Nicht, dass sie im Grunde genommen dem Glauben ganz absagen wollen. Nein, sie bekennen ja, wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus irgendwie, aber sie sind bereit, jeglichen Kompromiss mit der Welt einzugehen. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 10, sprach Paulus auch von Demas, der ja zeitweilig auch abgeglitten ist. Und er sagt, ich sage jetzt mit Weinen, Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen. Er ist von mir gegangen, hat die Welt wieder lieb gewonnen. Der Druck, Jesus nachzufolgen, war ihm zu schwierig, war ihm zu schwer. Aber er war erstmal fröhlich dabei. Und so gibt es viele, die fröhlich dabei sind, aber wenn Verfolgung aufbricht, dann sind sie nicht mehr dabei. Sie haben den richtigen Weg, auf dem sie eine Zeit lang mitgelaufen sind, verlassen, so schreibt Petrus hier. Sie haben diesen Weg verlassen. Den richtigen Weg des Glaubens. Sie hätten weiter durchdringen können und ihr Leben ganz Jesus übergeben können. Aber sie verließen, als die Anfechtung groß wird, diesen Weg. Denn ohne Gemeinschaft mit Jesus Christus hält man die Nachfolge Jesu nicht durch. Auch nicht in der Endzeit. Diese werden scheitern. Sie können sie nicht durchhalten. Nur die Gemeinschaft mit Jesus Christus bewirkt es, dass man selbst so wie auch zur Zeit der Reformation auf dem Scheiterhaufen singen und beten kann. Nur dadurch. Sonst geht das nicht. Oder dass man enthauptet wird. Nur durch die Gemeinschaft mit Jesus kann man das annehmen und kann sich dort ohne Groll gegen die Widersacher hineinbegeben. Ich denke immer an dieses Buch auch, habt ihr vielleicht mal gelesen, Vergib mir, Natascha. Ja? Denn in der damaligen Sowjetunion wurden ja die Hauskreise aufgespürt und die Gläubigen wurden geschlagen. Und immer wieder, selbst wenn sie denselben Hauskreis erneut aufsuchten, dann schlugen sie sie auch und verboten ihnen, sich so zu versammeln. Und da gab es diese Begebenheit, dass ein junger KGB-Mann diese Natascha sah und er hat sie immer geschlagen, die blutete schon. Was tat sie, währenddessen sie betete für ihn? Und das hat er wiederholt getan und ist einfach irre geworden an dieser, dass sie beten kann für ihn, während sie blutig geschlagen wird. Wo nimmt sie diese Kraft her? Bis dieser junge Mann später selber kapitulierte vor Gott und gläubig wurde und sagte, vergib mir, Natascha, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe gesehen an deinem Zeugnis, da ist etwas, was ich nicht habe. Wie kannst du für mich beten, wo ich dich so brutal geschlagen habe? Das geht gar nicht. Und er hat es dann später gelernt. Das hier halten Gläubige durch aus der Gemeinschaft mit Jesus. Aber wo die Kraft des Heiligen Geistes nicht ist, wird dieses Durchhalten nicht möglich sein. Dann muss man fliehen. Denn allein Jesus ist doch der Weg. Er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist die Kraft. Den Herrn verlassen bringt ja immer auf Irrwege. Deswegen wurde auch hier im Petrusbrief angesprochen, dieser Irrweg, den Biliam gegangen ist. So werden sie das dann auch tun. Es steht ja schon geschrieben in Jesaja 1, 27, 28, die den Herrn verlassen, die werden umkommen. Das heißt, sie verlassen ihn, weil sie ihn eigentlich nie richtig im Herzen gehabt haben. Jeremia 17, Vers 13, die Abtrünnigen, und dieses Wort kennen wir auch aus dem Neuen Testament, müssen in die Erde geschrieben werden. Wir erinnern uns, als diese Ehebrecherin zu Jesus gebracht worden ist und dann fragten die Pharisäer, sie soll doch gesteinigt werden, was sagst du denn dazu? Und was machte Jesus? Er malte immer in die Erde. Ja, ihr seid Abtrünnige, euer Leben wird in die Erde geschrieben, das ist vergängliches Gerichtsreif. Wer ohne Sünde ist, der werfe mal den ersten Stein. Dann gingen sie alle weg. Ja, das heißt, er wollte ihnen sagen, ihr braucht Vergebung, ihr wollt aber gar keine. Ihr seid selbstgerecht, ihr braucht keinen Heiland. Ja, ihr brauchtet nur einen Messias, der euch von den Römern befreit. Den wollt ihr haben, aber nicht der euch von eurer Sünde befreit. Und deswegen schrieb Jesus in den Sand. Ja, die müssen in den Sand geschrieben, in die Erde geschrieben werden. Und in Sprüche 15, Vers 10, die den Weg verlassen oder den Weg des Glaubens verlassen, bringt immer Züchtigung mit sich. Und Jona musste auch was lernen. Er wollte ja nicht nach Ninive. Er war ja nicht so barmherzig. Er hat gesagt, die sind schlecht genug, die müssen untergehen. Da gehe ich gar nicht erst hin. Und ich werde woanders hingehen, nicht? Dann kam er auf ein Schiff und wollte ganz woanders hinfahren. Und dann kam dieser große Sturm, man rätselte rum, wie kam es dazu? Ist hier jemand schuldig und betet doch mal zu eurem Gott und so weiter. Und dann kriegte man den Jona hervor. Ich bin es, der hier das verursacht hat. Werft mich ins Meer. Und dann verschlang ihn ja ein großer Fisch. Und er musste da in diesem Bauch des Fisches erstmal bleiben, bis er nachher ausgespuckt wurde. Manchmal müssen wir in gewissen Situationen mal bleiben, bis wir wieder zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann werden wir wieder aufs Podium gesetzt. Und er hat gesagt dann nachher, die am Nichtigen festhalten, die verlassen ihre Gnade. Verlassen ihre Gnade. Er war natürlich noch nicht ganz kuriert. Er ist zwar nach Ninive gegangen, nicht? Aber er hat gelitten dann unter der Sonne. Und er hat ein Rizinus aufwachsen lassen, aber nachher einen Wurm geschickt, dass das wieder der Baum einging. Und dann hat er dort wieder genörgelt. Ja, und das ist auch ein Bild des natürlichen Menschen. Dagegen soll es ja anders sein und Petrus will uns da auch den Weg weisen und Mut machen. Die Worte in Propheten Jesaja 26, 4 heißt, verlasst euch doch auf den Herrn ewiglich, denn er ist ein Fels ewiglich. Oder Jeremia 17, Vers 7, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Herrn verlässt, in jeder Situation festhält. Oder wie es auch in Hebräer 10, Vers 25 steht, manchmal wird das ja ganz materiell nur gedeutet, dieser Vers, verlasst nicht eure Versammlung. Da denkt man, die örtliche Versammlung, das ist nicht die örtliche Versammlung, das ist die Versammlung zum Herrn hin. Ja, nicht die örtliche Gemeinde oder Versammlung. Verlasst nicht die Versammlung zum Herrn hin. Verlasst sie nicht. Das ist unser Auftrag. Der Irrweg der falschen Lehrer ist die Abtrünnigkeit von dem vorgezeichneten Weg. Und Bileam ist uns ja hier zum Beispiel gegeben. Bileam wurde ja gesucht, aufgefunden von dem Moabiter König, dass er Israel, was auf dem Weg war zum Lande Kanaan, verfluchen sollte. Denn er hatte ja gehört, 4. Mose 22, können wir das lesen, er hatte ja gehört, dass Israel Wunder über Wunder erfahren hat und Gott die Feinde, auch den Amalek, geschlagen hat. Und jetzt hatte der Moabiter König Angst. Wenn die kommen, dann werden sie uns auch überrollen. Aber das wollte Israel ja gar nicht machen. Allerdings musste das dann später geschehen, nachdem die Versuchung vom Moab ausging, das Volk Israel zu zerstören. So kam also die Abordnung des Königs, der Moabiter, zu dem Bileam mit Gaben und Schätzen. Zeigt ihm vor, das wollen wir dir geben, komm mit uns und fluche Israel. Er guckte, ja, sieht ja ganz gut aus, ja. Ich gehe mal ins Gebet, ja, ich gehe mal ins Gebet, nachdem er das alles so schön gesehen hat, was Gott dazu sagt. Und dann kriegte er die Antwort, du sollst dem Volk nicht fluchen, sondern es ist gesegnet. Das sagte der Herr in Vers 12. Aber dann kam die Abordnung von dem König mit noch größeren Schätzen. Guck mal, das hier. Naja, Gott hat ja gesagt, ich soll nicht fluchen. Und wenn er mir das ganze Haus gibt, aber es sieht eigentlich gut aus, was er da bringt. Ich gehe noch mal ins Gebet. Vielleicht ändert Gott seine Meinung. Er ändert nie seine Meinung. Was Gott einmal sagt, das ist fest. Aber um deutlich zu machen, dass Gott zu seinem Wort steht und dass er die Gewalt hat über alle und über sein Werk, sagte er zu Bileam, dann geh hin. Jetzt hat er gedacht, na, das ist ja eigentlich schön, dann kriege ich die ganzen Schätze, die mir versprochen sind. Und auf dem Wege kam das dann zu dem Eklat, dass der Esel sah, dass dort ein Engel mit dem Schwert im Weg stand. Und einmal dann sogar das Bein des Bileam an der Felsmauer eingeklemmt war und er schlug diesen Esel und plötzlich redete er mit Menschenstimme und überzeugte und dem Bileam, dass er der Falsche ist und nicht der Esel. Er ist der Falsche. Und dann merkte er, dass er nicht hätte zweimal Gott fragen dürfen. Aber nun sagte dann der Herr dann, zieh aber hin. Und dann wurde er zum Segnen hingeführt. Dreimal wurden Altäre aufgebaut und beim zweiten Mal sagte ja Bileam, Gott hat gesagt, er ist doch kein Mensch, dass er lügt, sondern was er sagt, das tut er auch. Ja, er hat dann dreimal gesegnet. Und das ist das, und weil das nicht funktioniert hat, der Bileam, der hörte ja trotzdem nicht auf, trotz dieser Erfahrung, er hätte ja sagen können, oh, jetzt habe ich das erfahren, dass man doch gegen den Willen Gottes nichts tun kann und jetzt gebe ich die Sache da mit Israel mal auf. Nein, er gab dann weiterhin Rat, dass man einfach die Menschen miteinander vermischt. So wie das ja heute bei uns auch geschieht, nicht? Vermischen. Und wir sehen das ja auch in unseren Regionen, da heiratet ein Mädchen einen Türken zum Beispiel. Was passiert? Der Türke will nachher die Kinder mit in die Türkei nehmen. Oft genug ist es, manchmal klaut er sie, manchmal haut er ab mit denen und lässt die Frau allein. Ja? Das heißt also, er will einen Anspruch auf seine Kultur und Lebensart setzen. Und das sagte Bileam auch, mach das, Ja, gebt eure Töchter denen und nehmt Töchter von denen. Dann passiert Folgendes und das passierte, dann werden auch eure, die Söhne von Israel, den Göttern opfern. Und dann werden sie ganz schwach. Allerdings, er hat etwas übersehen. Er hat übersehen, dass Gott nicht ein vollkommenes Volk nur segnet. Und er segnet ja auch nicht uns, nur weil wir so vollkommen sind, sondern weil er barmherzig ist und zu seiner Berufung steht. Er hat dieses Volk berufen. Und selbst in schwierigen Situationen lässt er es nicht fallen. Auch wenn er Mose manchmal dazu drängte, in der Fürbitte vor ihm, vor dem Herrn zu erscheinen. Aber er ließ es bis zum heutigen Tag nicht fallen. Bei all dem, was auch sie fehlerhaft und Schlechtes gemacht haben. Und damit hat Bileam nicht gerechnet. Er dachte, dann geht's kaputt, das Volk, wenn wir sie zum Götzendienst bringen und die Vermischung. Aber dem Herrn sei Dank, das wurde wieder aufgelöst und diese Vermischung hörte dann auf. Und dann gab es eine Trennung zwischen denen, die fremde Frauen genommen haben. Es gab sogar Tote. In Jakobus 4, Vers 4 nennt ihm diesen Übergriff, den Bileam da empfohlen hat, wenn man ihn eingeht, nennt er Ehebruch und Hurerei. Ihr Ehebrecher und Hurer, wenn ihr euch einem anderen Gott, einem anderen Kraft unterstellt. Bleibt also bei dem Herrn. Jesus hat uns kein angenehmes fleischliches Leben versprochen, kein Berufschristentum, sondern nur, dass wir keinen Mangel an den notwendigen Dingen haben werden. Ein wunderbares Wort steht da auch im Psalm 34. Das kann man sich so jeden Tag vielleicht lesen oder vorhalten. In diesem Psalm Davids steht dann: Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Also an dem Gut, was sie wirklich brauchen. Daran haben sie keinen Mangel. Dafür sorgt der Herr. Deswegen ist Kompromiss nicht nötig mit der Welt, weil der Herr der Versorgende für die ist, die seinen Geist empfangen haben. Diese anderen Scheinchristen, sie werden verglichen mit einem Brunnen, der überhaupt kein Wasser hat. Sieht schön aus, man denkt, man könne was Gutes schöpfen, da ist aber gar nichts drin. Weil sie den richtigen Weg gar nicht kennen, der Gemeinschaft. Sie können auch nicht wahrnehmen, was oder erkennen, was andere Gläubige erfahren. Sie versuchen alles nur mit ihrem Verstand zu ergreifen und greifen immer daneben. Weil der Verstand das Glaubensleben nicht ergreifen kann. Es ist wieder die Vernunft. Glaubensleben ist wieder die Vernunft. Weil die Vernunft gar nicht befähigt ist, so etwas zu denken und so etwas in die Wege zu leiten, wie Gott in Christus das selber macht. Darum sagt der Apostel Paulus auch im Korintherbrief: Wir nehmen alle Vernunft gefangen unter dem Gehorsam Christi. Der Gehorsam Christi steht da drüber, über dem Denken und dem Fühlen. Kurz gesagt, der Heilige Geist kann diese Scheinchristen nicht bewegen. Darum wandeln sie in der menschlichen Finsternis und in die ewige Finsternis hinein. Wir sollen auf solche nicht hören, sollen uns nicht in den Sog ihres Tuns hineinziehen lassen. Wenn aber wiedergeborene Gläubige, und das ist ja die Gefahr, die mit dir angesprochen wird, nicht tief in der Verbindung bleiben mit dem Herrn, dann wird sozusagen der Karren vor das Pferd gespannt. Ja, das heißt also, dann werden die Scheinchristen die führende Kraft, weil man selber nicht mehr die Korrekturkraft in sich hat. danach kriegen sie das Sagen plötzlich. Darum ist es so wichtig, dass Kinder Gottes fest am Herrn bleiben, dass sie also nicht gegängelt werden können durch das Scheinchristentum, sondern zeugnishaft immer vorangehen und sogar entlarvend wirken können für die, die Jesus nicht angehören. Diese sind nämlich stets so wie Kain. Was ist von Kain gesagt? Er wird unstet sein und flüchtig. Unstet sein und flüchtig. Wie Kain. Und laufen in das ewige Verderben. Darum sollen wir auf Jesus Christus, unseren Erlöser und den wiederkommenden König aller Könige, achten und uns auf ihn verlassen. Denn er ruft ja, wen dürstet, der komme zu mir. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes, Jesus ging ja auch immer wieder nach Jerusalem, um deutlich zu machen, an dem Ort, wo er die Erlösung für uns bringen würde, dass er der Erlöser ist. Darum rief er das. Seine Brüder waren ja, also die Kinder von Josef und Maria, auch nicht gläubig. Sie sagten ja, der sei nicht ganz richtig im Kopf. Ja? Sie verlachten ihn auch und sagten, naja, wenn du nun bekannt werden willst, dann musst du ja auch nach Jerusalem zum Laubhüttenfest gehen. Und er sagt, geht ihr schon mal vor. Ja? Meine Zeit ist noch nicht dran. Aber dann heißt es hier in Johannes 7, Vers 37, alles, was zu mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist auch in Jerusalem geredet, nachdem er also von Galiläa nach Jerusalem kommt. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Wen dürstet, der komme zu mir. Das ist diese Aussage, die Jesus dann immer wieder, sei es in Jerusalem oder an anderen Orten, sagte. Denn nur da ist das Leben. Also wir merken, wir kommen in eine Zeit hinein, wo wir ganz genau aufpassen müssen, wer geht mir zur Rechten und zur Linken? Mit wem mache ich gemeinsame Sache? Wir wollen bei Jesus bleiben. Und Petrus sagt, bevor ich jetzt aus der Welt scheide, muss ich euch das unbedingt noch sagen. Denn der Herr hat mir gezeigt, ich werde abgerufen. Und dann will ich euch noch diese Mahnung mit auf den Weg geben für die letzten Tage. Soweit auch zu diesem Abschnitt erstmal. Wir fahren ja morgen weiter darin fort.